Good evening, everybody, and thanks very much for the invitation. And I'll start right on, not to waste my time, and I'll switch into German, and apologies for that. I will be more fast in German.
Civilisé. 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 Tes mots sont des mensonges à travers ton sourire.
Dieser Song des kamerunischen Sängers Petit Pay mit der Band Sans Visa vom Album Ennemi Public von 2004 macht fast 130 Jahre nach der von Jules Ferry propagierten Zivilisationspflicht explizit, was die koloniale Erfahrung mit der Zivilisierung war: eine Züchtigung. Zivilisieren heißt, ich werde es dir zeigen, ich werde es dir spüren lassen. Sie erinnern sich, der heftig diskutierte Ausspruch des Abgeordneten Jules Ferry im französischen Parlament im Jahr 1885 lautete: Die höheren Rassen, in Anführungsstrichen, haben die Pflicht, die niedrigen Rassen zu zivilisieren. In kamerunischem Französisch hat sich die Sendung der Zivilisation im Wort civilisé als physische Sanktion, als Prügelstrafe angesiedelt. All deine Lächeln sind Lügen, all deine Worte, pardon, sind Lügen in Form deines Lächelns. Der koloniale Diskurs ist immer ein Doppelter, seine Begriffe sind daher immer doppeldeutig. Der Zivilisation entspricht nicht nur ihre Bedeutung als Misshandlung, sondern auch ihr scheinbarer Gegenpart, die Wildheit, die Barbarei. Dem Prozess der Zivilisierung intrinsisch sind die darin lauernden Verfallserscheinungen, Barbarisierung, Verwilderung der Generation, kurz das Abfallen von der Zivilisation. Auf Französisch ist dies die Sauvagerie, das fleischige Monster, das den Exzess der niedrigen Instinkte verkörpert, die Vitalität und das Verbotene. Barbarei, Wildheit und vor allem entfesselte Gewalt, Brutalität. Die Sauvagerie wird von der Gesellschaft immer geächtet. Und nicht von ungefähr nimmt Aimé Césaire in seinem Diskurs sur le colonialisme eine Brechung des Begriffs der Zivilisation vor, sodass der verdoppelte koloniale Diskurs wie auf einer Flugbahn eines Bumerangs zurückkommt. Césaire spricht von einem Ensauvagement des europäischen Kontinents und von der vollen, der schreienden Sauvagerie, in die hinein die Kolonisierten platziert würden. Während Tommy Barber zu theoretisieren versucht hat, ob und wie die diskriminierende Macht der Doppelzüngigkeit des kolonialen Diskurses in ein aufständisches Moment umschlagen kann, spricht V.Y. Mudimbe in L'autre face du Royaume von einer Entfremdung in der Entweder-Oder-Ordnung der Kolonisierung, denn sie impliziere entweder dies oder jenes, und wenn dieses, dann verliert man jenes, wenn das, dann das ohne jenes, und das heißt in verringerter Form. Und er fährt fort mit einem anschaulicheren Beispiel: entweder deine freundliche Sauvagerie oder die Zivilisation. Wenn du allerdings die Sauvagerie wählst, dann wird dich der Imperialismus erwischen. Ethnozid sagt dir das was, und du wirst alles verlieren. Wenn du dagegen die Zivilisation wählst, wirst du von deiner Kultur abgeschnitten leben. Im Gebrauch des subtilen Schnittpunkts zwischen den beiden einander ausschließenden Wahloptionen, Zivilisation oder Sauvagerie hingegen, suggeriert Mudimbe, und er spricht von einem subtil Usage de l'intersection, eine reale und begriffliche Öffnung und Rebellion. Die Entgegensetzung von europäischen und nicht-europäischen Kulturen, wie sie von dem Begriffspaar Zivilisation und Sauvagerie repräsentiert wird, ist ein historisch-spezifisches Problem, dessen Implikationen aber, wie mir scheint, bis heute von Bedeutung sind. Sie reichen also über den kolonialen Moment, innerhalb dessen sie entstanden sind, hinaus. Worauf ich hinaus will in meinem Beitrag: die Frage, was nach der Nation kommt, kann nur beantwortet werden mit dem, was sich mit der konzeptuellen und sozialen Geschichte der Nation überschneidet. Race, Rasse, als historisch-spezifische, veränderbare Kategorie. Dass die Verschmelzung von Race und Nation so selbstverständlich erscheint, führt David Theo Goldberg auf den Kreuzungspunkt zwischen der Nation und dem Einheimischen oder der Gebürtigkeit auf die Intersection of Nation with Native, wie er schreibt, zurück. Jene, die ordnungsgemäß der Nation angehören, sind in ihr einheimisch, in ihr eingeboren und an ihre Brust aufgezogen. Natives, Indigenen oder auf Deutsch, auf Kolonialdeutsch Eingeborene dagegen, sind jene, die in rassischer, in Anführungsstrichen, Natura, den fremden, feindlichen und beherrschten Ländern urwüchsig sind. Der Code de l'Indigénat wurde 1875 eingeführt und war bis 1945 in Kraft. In der Umgangs- und Alltagssprache wurde er Code Matraque genannt, Schlagstockkodex. In seinem 1895 erschienenen Buch Principe de la colonisation et de la législation coloniale schreibt Arthur Giraud, es handle sich dabei um ein flexibles, bequemes und schnelles Repressionsinstrument, gültig für die Indigenen, also die Natives oder in Kolonialdeutsch Eingeborene. Der Kodex folge einer vollkommenen administrativen Willkür und stelle eine juridische Monstrosität dar, so der zeitgenössische französische politische Philosoph Olivier Le Court-Grandmaison. Hier sehen Sie den Code, also das ist auch relativ übersichtlich. Er als Rechtsgrundsätze vereint er auf sich Instrumente des Zwangs und der Unterdrückung, um die französische koloniale Dominanz abzusichern und deren Dauerhaftigkeit zu garantieren. Er entspricht einem degradierten Recht, das statt befreit und gleich macht, unterwirft und diskriminiert. Und er bezieht sich auf Race, beziehungsweise auf eine rassische Differenz, die er rechtlich sanktioniert. Die Indigenen sind keine gleichen Bürgerinnen, sondern sujets français, die über ihre Religionszugehörigkeit als musulmans definiert werden. Dies produziert ihren Rechtsstatus, der wiederum bestimmte ihre kulturellen und kultischen Angelegenheiten reglementiert. Dieses gesetzliche Rahmenwerk repräsentiert gewissermaßen das Gegenstück zum eurozentrischen Verständnis der nationalen Konzeption von Grundrechten. Sehr bewusst steht der Code nämlich im Konflikt mit grundlegenden Prinzipien der Republik, beziehungsweise ist in Differenz zu ihren demokratischen rechtsstaatlichen Prozeduren eingesetzt, die zivilrechtliche und staatsbürgerliche Privilegien garantieren. Damit produziert und unterstreicht er die Partition zwischen der republikanischen Metropole und den kolonialen Territorien. Zunächst als transitorisches Instrument und für eine Übergangsfrist von 7 Jahren eingeführt, entwickelte sich der Code aber zu einem definitiven Instrument und zu einem Prinzip kolonialen Regierens, nicht nur in Algerien, sondern er wurde auf alle französischen Kolonialgebiete ausgeweitet. Das koloniale Recht, das hier kodifiziert wurde, ist wesentlich Kriegsrecht und daher nicht nur diskriminierend, sondern auch arbiträr. Die Unterschlagung der Prinzipien von 1789, die sich auf eine Allgemeinheit des Gesetzes beziehen, ohne die es keine Gleichheit geben kann, ist hierbei also ganz und gar kein Versehen, aber auch keine Aussetzung oder Überschreitung eines regulären, gewissermaßen vorkolonialen Zustands, sondern systematisch. In der Kolonie ist das Gesetz nicht für alle dasselbe. In der Kolonie garantiert das Gesetz keinen unterschiedslosen Respekt. Es wird argumentiert, dass die Existenz ungleicher, hierarchisierter Rassen in Anführungsstrichen die Anwendung eines allgemeinen Rechts, das für alle gilt, vergeblich, ja sogar schädlich mache. In diesem Zusammenhang liest der sozialistische Kolonialminister Albert Sarraut 1931 verlautbaren: Die schlimmste Gleichheit besteht darin, ungleiche Dinge in gleicher Weise zu behandeln. Bei Verstößen gegen den Code wurden die Sanktionen nicht von einem Gericht verhängt, sondern direkt von dem Gouverneur General, also von einem Vertreter der Administration. Statt einer Gewaltentrennung fallen in der imperialen Staatlichkeit die militärische, politische und juridische Macht zusammen. Jene besonderen Verstöße gegen das Indigénat, die das französische Gesetz nicht vorsieht, die aber der Code ahndet, der eine Art strafrechtlich definierten Personenstatus einführt, werden mit Geldstrafe, Beschlagnahmung von Eigentum, Zwangsarbeit oder physischen Strafen und vor allem mit Administrativhaft vergolten. Und über die individuelle Strafbarkeit hinaus sieht der Code auch die Möglichkeiten einer kollektiven Verantwortung vor. Konkret besteht er aus einem Chaos ephemerer Verordnungen, die die Pflichten und Verbindlichkeiten der Indigenen regeln, sowie ihnen auferlegten Verbote. Von Rechten und Privilegien ist an keiner einzigen Stelle die Rede. Le Cours Cromaisons Interpretation. Wir haben die autoritäre und diktatorische Wesensart von Kolonialregimen zur Kenntnis genommen, stellen nun aber fest, dass sie auch der Willkür unterliegen. Und diese zweite Charakteristik ist nicht mit der Abwesenheit einer Gesetzesgebung verbunden, wie es für gewöhnlich in der klassischen modernen politischen Philosophie dargestellt wird, sondern mit einem Wuchern des Rechts in seiner besonderen Ausformung als Verordnungen. Indem der Kodex eine Willkür durch das Gesetz, aber auch im Namen des Gesetzes folgt, möchte ich ihn als eine institutionalisierte Sauvagerie bezeichnen. Um 1913 herum gilt sie für 48 Millionen Indigenen, die das französische Empire bevölkern. Sie sind nicht Teil der französischen Nation, sondern werden als verschieden, was ihre Zivilisation, Kultur und Bildung anbelangt, qualifiziert. Allerdings solle man die Differenz nicht überzeichnen, so die beiden zwei Vertreterinnen der kolonialen Justiz in den 40er Jahren, denn sie entspreche keiner permanenten Minderwertigkeit der Sujets, sondern einer Übergangssituation, deren Dauer jedoch schwer zu bestimmen sei. Die staatliche Mission civilisatrice setzt voraus, dass man die Indigenen nicht auf unbestimmte Zeit in einer legalen Situation belässt, die ihnen geringere Garantien bietet. Manche haben einen Zivilisationsgrad erreicht, der ihnen die Verwaltung ihrer eigenen Interessen erlaubt. Wie sich am Beispiel des Code de l'Indigénat sehen lässt, ist französische Bürgerin zu werden ein Begehren, das die imperiale Macht ebenso sehr kultivierte wie verunmöglichte. In den Zwischenräumen dieser Schnittstelle beginnt sich seit den 1930er Jahren ein neues soziales Milieu zu formieren, für dessen Repräsentation bald eine dritte Kategorie, die der Indigène d'élite, vorgeschlagen wurde. Am 29. Juli 1942 veröffentlichte Charles de Gaulle eine Verordnung der Exilregierung zu dieser Zeit, notabene, die einen solchen dritten legalen Status im imperialen Rahmenwerk kodifizieren sollte, die Notable Evoluée. Juridisch, aber auch moralisch und kulturell als intermediärer Status zwischen Citoyen und Sujet angelegt, verschwimmt diese neue Stellung in den Kolonien mit der Kategorie des Citoyens, insofern die Kolonisierten darüber dem Indigenat entbunden wurden und nun neu die Berechtigung erlangten, lokale oder afrikanische Bürgerinnen zu sein, weiterhin aber nicht französische. Von Bedeutung ist, dass dieser Status in der Zeit eingeführt wurde, in der Frankreich sich in einer Art nationalem Wettbewerb um die Wiedererlangung der Souveränität befand. Es war Teil von de Gaulle's Strategie und seiner Rhetorik einer plus grande France, die strikte und kategorische Bifurkation zwischen den Citoyens und dem Indigénat, wie sie von Philippe Pétain's angeführten sogenannten nationalen Revolution reaffirmiert wurde, aufzuweichen. Dabei ging es aber keinesfalls um die Unabhängigkeit der Kolonien, sondern darum, dass sich das bisherige Verhältnis zwischen Metropole und Kolonie historisch nicht mehr halten ließ, weil es von den kolonialen Bevölkerungen, die an der Seite Frankreichs für die Befreiung Europas vom Faschismus kämpfen sollten und gekämpft haben, so nicht länger akzeptiert wurde. Der Kampf um Autorität in Westafrika überlappte sich am Ausgang des Zweiten Weltkriegs mit der Artikulation der französischen Identität. Im Zuge des Krieges wurde der Umbau des Empire Colonial in eine Union Française, eine französische Union, vorbereitet und die Mission Civilisatrice reformiert. Zu einem wichtigen Terrain der Auseinandersetzungen um die Form und die Bedeutung der Union wurde die Frage der Vertretung in der verfassungsgebenden Versammlung der Vierten Republik. Trotz ihrer überwältigenden numerischen Überzahl war die koloniale Bevölkerung dort natürlich weit schwächer repräsentiert als die Metropolitaner. Am 5. Mai 1946 wurde der Entwurf einer Konstitution präsentiert, die bekannt gab, dass, Zitat, alle Bewohnerinnen der Union frei, gleich und miteinander verbunden seien und, Zitat, entsprechend sind alle Bürgerinnen. Bloß französische Bürgerinnen waren allerdings zugelassen, ihre Stimme zu diesem Verfassungsreferendum abzugeben. Inzwischen hatte sich der politische Wind gedreht und auch de Gaulle optierte für ein Nein in dieser Abstimmung und tatsächlich wurde die Konstitution abgelehnt. Aber nur zwei Tage nach dem Referendum und bloß wenige Wochen vor der Wahl zu der zweiten verfassungsgebenden Versammlung brachte Lamine Gay, damals nicht nur sozialistische Abgeordnete, sondern auch Bürgermeister von Dakar, in der verfassungsgebenden Versammlung ein Gesetz vor, das alle Hindernisse der Gleichheit aus dem Weg räumen sollte. Der entsprechende Gesetzestext, heute bekannt als Loi Lamine Gay, erklärte: Einziger Artikel, vom 1. Juni 1946 an haben alle Staatsangehörigen aus Übersee, Algerien eingeschlossen, die Eigenschaft als Staatsbürgerinnen im gleichen Maße wie die metropolitanen Französinnen sowie jene der Überseegebiete. Besondere Gesetze werden die Bedingungen festlegen, unter denen sie ihre Staatsbürgerschaftsrechte ausüben. Damit schien die Unterscheidung zwischen Citoyen und Sujet bzw. Indigène vollständig abgeschafft. Was geschah nun aber? Man fand und eröffnete erneut den Raum einer kolonialen Entweder-Oder-Ordnung. Der Minister der France d'Outre-mer, Marius Moutet, auch er ein Sozialist by the way, ließ verlautbaren, dass das Gesetz nicht explizit feststelle, dass die neuen Bürgerinnen französische Bürgerinnen seien. Es verkünde bloß, dass die Bürgerinnen in der gleichen Art wie französische Bürgerinnen seien, das heißt, die gleichen Freiheiten genießen und dieselben Rechte ausüben können. Er sei zuversichtlich, dass die zukünftige Konstitution den Bevölkerungen der Überseeterritorien dieselben Rechte garantieren werde wie den französischen Bürgerinnen, ohne ihnen jedoch die französische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Das Gesetz mache den großen Wert der Gleichheit geltend, indem es französische Sujets zu Citoyens mache, aber es erkläre nicht, dass diese Bürgerinnen französische Bürgerinnen seien. Diese erneute Verzweigung der Bürgerschaft, wobei die kolonisierten Bevölkerungen zwar nunmehr als gleich erachtet werden können, aber nicht als französisch akzeptiert werden zu müssen, kommentiert der Historiker James E. Genova wie folgt. Sogar ein Gesetz, das eigens entworfen wurde, um alle Schranken niederzureißen, welche die Kolonisatorinnen von den Kolonisierten separierten, reichte nicht aus, um die Vorstellung zu überwinden, dass, wie vage auch immer dies formuliert wurde, Afrikanerinnen und Europäerinnen grundlegend und unabänderlich andersartig seien. Das Gesetz wurde in die neue Konstitution der Union Française integriert. Seine Auslegung machte aber deutlich, dass die Union nicht oder nicht mehr als freier Zusammenschluss von Völkern verstanden wurde, sondern abermals zwischen Bürgerinnen der Union und französischen Bürgerinnen sowie zwischen einer französischen Republik, die das metropolitane Frankreich umfasste, und den Überseedepartements und Territoires sowie den assoziierten Staatsgebilden und Gebieten unterschied. Indem die Union den Unterschied zwischen Bürgerschaft und Nationalität und hierbei französischer Nationalität akzentuierte, wurden erneut kulturelle Affinitäten, die kaum klar artikuliert werden können und die nicht notwendigerweise einem juridischen Status entsprechen, thematisch. Es ging offensichtlich um das kulturelle Verständnis eines Unterschieds, der von der kolonialen Verwaltung bereits Jahre zuvor genährt worden war, nämlich die Reorientierung der politischen Debatte um Gleichheit von der Diskussion über das wahre Frankreich zu einer Diskussion über das authentische Afrika. Zudem ging es um eine Rhetorik und ein nationales politisches Programm, das zugleich die universellen Rechte des Menschen affirmierte und die Überlegenheit der französischen Kultur über diese anderen, die es beherrschte, reproduzierte. Das entspricht der Formel gleich, aber verschieden. Und mit diesem Paradigma einer nationalen Staatlichkeit, die sich erneut gabelte, beschritt Frankreich den Weg in Richtung postkoloniale Selbstregierung, und das heißt Ende des Kolonialreichs und weitere Durchsetzung des Modells Nationalstaat. Die partikularistische französische Identität, die sich im Zuge dessen herausbildete, wurde nicht zuletzt durch das Schüren einer Angst angeheizt. Die Angst, Frankreich könnte von seinem Empire absorbiert werden und sich damit selber in eine Kolonie transformieren, erinnert vielleicht nicht zufällig an aktuelle Debatten um die Konstitution der europäischen Grenze. Der Prozess der Zivilisierung bzw. das Ziel der Mission Civilisatrice spricht der Filmemacher Metrondo in seinem Film Soleil Haut von 1970 an als Produktionsweise einer Subjektivität von Possédant-Possédé, Besessenen, Beherrschten, Besitzerinnen. In seinem Film entspricht sie der Erziehung zur Mündigkeit von Wählerinnen, deren Selbstbestimmung darin besteht, gegen ihre Interessen zu votieren. Wenn wir über die Nation hinausdenken wollen, müssen wir über Race hinausdenken, und das heißt über die besondere Verbindung von Nation und Race hinaus. Insbesondere, wenn wir vom heutigen Europa aus denken, geht es darum, über die postkolonialen, europäischen, nominalistischen, staatlichen Gemengelagen von Gleichen, die weiß sind oder werden sollen, hinauszudenken. Oder, um noch einmal David Theo Goldberg zu zitieren, wir sollten über den Racial State hinausdenken, der vorwiegend Weißsein konstituiert und in eben diese Logik nicht zuletzt dazu führt, dass Abweichungen und doppelte Standards als Ausnahmeerscheinungen oder Ränder der nationalstaatlichen Ordnung verstanden werden, statt, wie ich zu zeigen versucht habe, als konstitutiv für sie. Und ich würde gerne zum Abschluss einen dreiminütigen Ausschnitt aus Metrondos Soleil Haut von 1970 zeigen, in dem man in den 70er Jahren ein Imaginarium der Zivilisierung sieht.
Il est vrai que si nous ne les obligions pas à accepter notre manière de voir, il y aurait de fortes chances pour qu'ils persistent dans la leur. Il est vrai encore que, ne tenant pas le pouvoir de leur consentement, nous n'avons aucune raison de nous intéresser à leur goût personnel. Nous sommes là pour leur imposer ce qui est notre bonheur et qui doit devenir le leur par conséquent.
Aimer nos uniformes, notre Jésus, notre culture, nos produits manufacturés. Aidez-nous à maintenir notre ordre chez vous. Et vous serez des possédants possédés, vous serez gavés d'argent, vous aurez des millions de voitures, de frigidaires, de transistors, de savons de luxe, de mini-maxi-jupes et de chaussettes courtes. Vous posséderez des tonnes d'or et de diamants que nous aurons pris la peine et la précaution d'extraire chez vous. Et vous serez, enfin, ce que nous avons toujours voulu que vous soyez, surcivilisé, surdéveloppé, surabandonné. Vous aurez acquis ainsi le bonheur et la joie éternelle. Oui, le bonheur, le bonheur.
Si peu à peu nous les élevons à la dignité de l'électeur, il est bien entendu que leur élu n'aura jamais le mandat de travailler à la réalisation de leurs désirs. Cette dernière condition est impérative, essentielle. Sans elle, où irions-nous?
Was? Hop.